Dieser Podcast wird präsentiert von Green Roggenkamp, Ihrem Partner für nachhaltige Gebäudetechnik. Viel Spaß beim Intro Vision 5010.
Thomas, wir möchten uns heute mit Energie und letztlich auch mit Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang beschäftigen. Wie kam es denn eigentlich, dass du dich mit diesem Thema überhaupt auseinandergesetzt hast und daraus am Ende deine Berufung im wahrsten Sinne des Wortes gemacht hast?
Tja, die Berufung ist tatsächlich gewachsen. Also ich glaube, die Grundeinstellung habe ich in den 80er Jahren von der Grundschule tatsächlich, aus der Ausbildung oder aus der Bildung mitbekommen. Die Grundschullehrerinnen das sind dann meine ersten Erinnerungen an das Thema Umwelt. Damals wurde in der Grundschule tatsächlich darüber gesprochen, dass der Wald stirbt, und man hat die ersten Demonstrationen gegen sauren Regen gemacht. Und das hat mich damals schon mitgeprägt. Natürlich muss ich auch mein Elternhaus da sagen, mein Dad die Firma vor 50 Jahren gegründet hat, im Keller die ersten Wärmepumpen kreiert hat. Und das war, kann ich mich auch erinnern, in der Grundschule wirst du ja gefragt, was macht dein Papa? Mein Papa war Wärmepumpenbauer, weiß ich noch. Ja. Aber das hat mich tatsächlich wahrscheinlich im Grunde aufgeprägt. Nach dem Abitur habe ich dann keinen Bock mehr auf Schule gehabt und wollte was Handfestes tun, wollte eigentlich Elektriker werden, da war ich aber farbenblind und habe dann Heizungsbauer gelernt, was natürlich mit dem Betrieb oder dem Familienbetrieb von meinem Dad auch einigermaßen gepasst hat, was aber nicht direkt hätte. Auch Kältebauer, das wäre der richtige Betrieb, wäre die richtige Ausbildung gewesen, aber da hatte ich noch weniger Lust drauf, mich da so festzulegen. Und der Heizungsbauer, da hast du natürlich am Rohbau zu tun, das war das eine, da wurde ich geheilt, da hat mir das Lernen danach in der Uni doppelt Spaß gemacht. Aber zum anderen hat man eben auch die Basis kennengelernt, heißes Wasser, Rohre verlegen, Gebäude kennenlernen. Also ich glaube, das ist schon eine der Grundtendenzen, die ich dort durch die Ausbildung als Zentralheizungs- und Lüftungsbauer gelernt habe. Die ganze Thematik habe ich dann studiert, tatsächlich in München an der Fachhochschule Gebäudetechnik, damals noch Versorgungstechnik, schlechter Name, aber weil das eben gut gepasst hat dazu. Und das hat mir dann überraschend viel Spaß gemacht. Ich war, wie gesagt, ein sehr schlechter Schüler und habe die Lehre einigermaßen rübergebracht, aber in der Uni habe ich dann richtig Feuer gefangen an dem Thema eigentlich Energie im Gebäude. Und habe meine Masterarbeit 2002 bis 2004 habe ich über Wasserstoff geschrieben. Das hat mich damals schon fasziniert. Ich hatte auch da wieder vielleicht einen Bezug zur Schule. Ich hatte mal einen Biolehrer. Er hat schon in den 90er Jahren gesagt, wenn wir überall auf die Dächer Photovoltaik machen, wäre das Problem gelöst. Und tatsächlich, diese These vertrete ich heute sehr stark. Und bin dann in der Uni eben mit Wasserstoff in Berührung gekommen und habe dann an der Forschungsstelle für Energiewirtschaft in München darüber meine Arbeit geschrieben, die gesamte deutsche Energiewirtschaft auf Wasserstoff umzustellen. Habe das dann ein halbes Jahr verfolgt und hatte da mal richtig Zeit, mich mit dem Thema zu beschäftigen, zu recherchieren. Rausgekommen ist damals übrigens, dass die CO2-Kosten viel zu hoch wären, also die Tonne CO2 hätte 35 Euro gekostet, kam bei meiner Arbeit raus, um Gas, Öl und auch zum Teil Strom durch Wasserstoff zu ersetzen. Und ja, war auch ein Ergebnis, dass eigentlich der beste Energieträger Strom ist und bleibt. Und auch das vertrete ich heute nach 20 Jahren immer noch. Ja, und dann bin ich in den elterlichen Betrieb eingestiegen, habe mich da zwar nicht so als Chef gerne etabliert, wollte nie in die Fußstapfen vom Papa treten. Junior mag ich heute noch nicht. Aber eben die Gebäudetechnik, die fand ich immer schon cool. Die fand ich immer klasse. Und neben dem Side-Effekt, dass mein Dad, den ich bis dahin wenig kannte, als Unternehmer war der halt nie da, dass ich mit ihm zusammenarbeiten konnte und von ihm auch ein bisschen was lernen konnte und auch noch heute mit ihm im Büro sitze und das gerne mache. Also da war eine persönliche intrinsische Motivation da. Habe ich mich in dieses Thema reingearbeitet und das war dann so die Krönung oder die Veredelung sozusagen, dass ich jetzt seit 20 Jahren mich mit Gebäuden beschäftige. Und jetzt in den letzten 5 Jahren spiele ich so mit dem Gedanken, was ich eigentlich mit meinem Wissen, mit meinem Können da noch weiter tun kann. Neben dem, dass wir eben tatsächlich in der Arbeit jeden Tag, stehe ich gerne auf, weil ich weiß, heute habe ich wieder ein cooles Projekt, wo man ein Gebäude effizienter, CO2-ärmer und die Leute glücklicher machen kann damit.
Du hast gerade von deiner Ausbildung gesprochen. Welche Rolle spielte denn damals schon das Thema Nachhaltigkeit?
Im Heizungsbau damals gar keine. Tatsächlich ist das, die Nachhaltigkeit ist bei mir eigentlich erst mit dieser Mitarbeiterverantwortung oder halt dieser Führungsposition in der Firma entstanden. Also das große Thema Nachhaltigkeit. Ich beschäftige mich auch nebenher noch damit in der Führung oder mit im Management, dass man zum Beispiel dort eine N-GmbH, das habe ich von der Verena Pauster mein Buch gelesen, habe auch mit ihr dann korrespondiert und wollte meine GmbH gleich als N, als nachhaltige GmbH anmelden, aber das hat sie nicht weiter verfolgt und mich auch nicht weiter unterstützt. Ich habe das dann versucht, selber ein bisschen zu machen, aber es sind zu viele Projekte momentan. Aber tatsächlich, das Thema Nachhaltigkeit basiert nicht nur auf ökologischen, sondern eben auch auf sozialen Aspekten. Zum Beispiel, dass wir eben jedes Jahr gemeinnützige Unternehmen etwas spenden, dass wir die Ausbildung stark fördern. Und wir haben wahnsinnig viele, wir haben 20% Azubis bei uns. Ja? Das ist schon, oder 15%, aber das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge. Und dass man den Leuten auch das Wissen mitgibt und diese Sensibilität mitgibt. Vielleicht auch, wie es mir praktisch in der Grundschule widerfahren ist, dass ich dadurch sensibilisiert wurde. Und das finde ich eben wichtig, dass man das auch weitergibt. Und das ist die Nachhaltigkeit im Gebäude, klar, das ist dann entstanden daraus. Aber zu meiner Lehrzeit war das kein großes Thema. Da kann ich mich zum Beispiel auch noch daran erinnern, du musst an einem Heizkessel musst du die Abgaswerte messen. Das heißt, du misst den CO2-Wert in der Außenluft, normal, und misst dann den CO2-Wert im Abgas, um daraus herauszufinden, wie viel CO2 entstanden ist durch die Verbrennung. Und damals war zum Beispiel der CO2-Wert bei 360. Das hat man damals, eben musste man messen und dann hat man den CO2-Wert gemessen und hat damals keinen groß interessiert. Der vorindustrielle Wert liegt bei 260 und heute sind wir schon bei 430 ppm. Also ein krasser Anstieg. Und das hat damals keine Sau interessiert. Und heute, gut, jetzt CO2 ist jetzt mit Corona, war das natürlich ein Thema, dass man die CO2 in den Räumen misst, um die Belastung damit, dann Referenzwert für die Belastung der Luft zu finden. Aber ich finde es immer wieder erschreckend, wir haben CO2-Messer im Büro, wenn ich da hinkomme und lese, dass wir jetzt 450 ppm in der Luft haben, wo es eigentlich 260 sein sollten. Und kein Wunder, dass da die ganze Atmosphäre und die Flora und Fauna damit gerade kämpfen, mit dieser Änderung.
Deine Vision, so ein Stück weit mit allem, worüber wir auch noch sprechen werden, ist ja am Ende des Tages, dass wir bis 2050 weitestgehend energieautark sind. Wo stehen wir denn da eigentlich gerade? Also wie gut schlagen wir uns jetzt schon, was dieses Thema angeht? Oder sind wir davon noch ganz, ganz weit entfernt?
Weit entfernt davon sind wir, meine ich, nicht. Aber es gibt natürlich keine große Bestrebung, energieautark zu werden. Jetzt durch die Umweltdiskussion reden viele oder man macht natürlich, oder auch der Einzelne, glaube ich, ist auch sensibilisiert und will was tun für die Umwelt und will diese CO2-Emissionen wegbekommen. Und vor allem halt die, in Anführungszeichen, Klimaerwärmung, die uns bevorsteht, will man verhindern oder sich darauf einstellen. Aber momentan pumpen wir Öl aus dem Boden, holen Gas und Kohle aus dem Boden und blasen das, diese Energie oder diese Abgase und diese Emissionen dann in die Atmosphäre. Also momentan findet dieser Transfer statt. Ich hole aus den letzten 300 bis 1 Milliarde Jahre Energie gespeichert aus dem Boden, verbrenne das und reichere damit die Atmosphäre an. Und das, da sehe ich wenig Verständnis momentan bei den Leuten. Das, glaube ich, ist, man weiß es zwar, Treibhauseffekt, alles kennt man, aber es kommt nicht richtig an. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren mit den Windrad- und Photovoltaikgeschichten einen schon großen Schritt gemacht. Also unsere Stromerzeugung, wo früher, sagen wir, rein Kohle war, Kohle verbrennen, ja, das war das Einfachste, um Strom zu erzeugen. Da sind wir jetzt bei 45% regenerativem Strom, was sicherlich gar nicht schlecht ist und was auch konsequent weitergemacht wird. Viel zu langsam, aber da gibt es ja so Bestrebungen. Wo ich eben ansetzen würde, ist beim Gebäude oder bei den Emissionen, wo wir eben noch Kohle, Gas und Öl so verbrennen, außerhalb vom Strom.
Du hast es gerade schon angesprochen, das Gebäude. Du sagst ja auch, das Gebäude ist am Ende der größte Energieverbraucher, den wir so haben, gesellschaftlich sozusagen. Woran liegt das denn? Also was sind die Faktoren, die in einem Gebäude wirklich so viel Energie verbrauchen, damit wir das vielleicht mal einmal kurz erklären?
Du kannst dir symbolisch vorstellen, jeder Durchschnittsbürger in Deutschland verbraucht oder emittiert 10 Tonnen CO2 im Jahr. Davon gehen 40%, also 4 Tonnen, auf Kosten von Gebäude. Und jetzt kann man sich auch mal überlegen, klar, wir sind gerade in einem Gebäude. Die meiste Zeit unseres Lebens halten wir uns in Gebäuden auf. Also die 40% sind dort bezogen darauf, dass ich mich im Gebäude aufhalte, dass ich auf ein Amt gehe, das ist ein Gebäude, ich gehe in eine Bahnhofshalle, das sind alles Gebäude. Und diese Gebäude sind mit Sicherheit der Schlüssel für die Energiewende. Um da vielleicht auf die anderen 30% oder die anderen 60% einzugehen, das ist aufgeteilt in 30-30 ungefähr, dass man sagt, 30% ist Verkehr, Bewegung, klar, da bewegst du dich, ja. Fliegen, Autofahren, S-Bahn und Bus sind auch große CO2-Emittenten. Und 30% sind Konsumgüter. Also wenn du Fleisch isst, ja klar, brauchst du mehr CO2, wie wenn du jetzt nur Gemüse isst. Oder wenn du dir jeden Tag ein neues Auto oder neue Klamotten kaufst, brauchst du auch dort viel CO2. Bei dem Faktor Verkehr und Bewegung, da glaube ich, sind die Menschen, oder ist man schon relativ gut sensibilisiert, aber ist ein wahnsinniger Drang des Menschen, sich zu bewegen. Jeder sagt, ja, ich spare CO2, aber wenn es dann heißt, irgendwo hinfliegen in Urlaub, ist eh cool, darauf würde man ungern verzichten. Kann man sich ja auch umstellen auf CO2-Freiheit, ist aber sehr anstrengend. Konsum kann man durch Gewohnheiten stark beeinflussen, Verkehr und Konsum. Aber im Gebäude, dass du dir angewöhnst, das 2 Grad kühler in der Wohnung oder in einem Amt zu haben, ist nicht vorstellbar, meiner Ansicht nach. Das heißt, das Gebäude mit den 40% ist die low-hanging fruit. Da kannst du mit Technik, die vorhanden ist, wissen, was vorhanden ist, sofort rangehen. Und das ist meine Hauptvision, dass ich sage, du kannst jedes Gebäude innerhalb von kurzer Zeit um die Hälfte an CO2-Emissionen reduzieren und damit auch die Kosten, die Betriebskosten reduzieren. Ist natürlich eine Investition, aber diese Investition rechnet sich. Da gibt es mehrere Beispiele dazu.
Du sagst ja auch, Gebäude könnten gleichzeitig zum größten Energieerzeuger werden. Reden wir dann von Themen wie Photovoltaik vor allem oder auch noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen können?
Photovoltaik ist da sicher auch der low-hanging fruit. Du hast jedes Gebäude mit einem Dach oben drauf. Das ist mit Dachziegeln, die halt die Sonnenstrahlung und die Witterung gut abkönnen, ausgerüstet in den meisten Fällen oder ein Flachdach, ein Blechdach oder so etwas. Und diese Dachziegel, Flachdach, Blechdach ist sehr einfach mit Photovoltaikmodulen, mit PV-Modulen zu belegen. Und damit kannst du die eh schon versiegelte Grundfläche, weil das ist natürlich auch ein Thema, du willst ja nicht die Umwelt noch mehr belasten, sondern da kann man die vorhandene Fläche nehmen und damit Strom erzeugen. Und Strom ist der mit Abstand beste Energieträger, den wir haben. Und der Clou am Gebäude ist, du hast die Stromerzeugung damit und den Stromverbrauch an einem Ort. Denn 30% unserer CO2-Emissionen, also wenn man mal über die Verbrauchsketten drüber geht, 30% werden nur für die Umwandlung und den Transport von Energieträgern verbraucht. Und wenn ich das dezentralisiere, das heißt an dem Ort, wo ich den Strom verbrauche, sei es ein Gebäude, wo ich wohne, sei es ein Gebäude, wo BMW eine riesen Fabrik hat, überall dort muss man nur PV aufs Dach hauen und kann dann diese Bilanz sehr einfach lösen. Es gibt auch andere Methoden, zum Beispiel mit Brennstoffzellen oder BHKWs, Blockheizkraftwerken, die gleichzeitig Wärme und Strom erzeugen. Das ist sicherlich eine sehr schöne Ergänzung dazu. Aber die einfachste Methode ist sicherlich, den Strom oder die Elektrizität am Dach zu erzeugen und im Haus dann effizient zu verbrauchen.
Du sagst ja auch, durch die Verbindung von Photovoltaik auf den Dächern und auf weiteren freien Flächen, die wir so haben, in Verbindung mit Windrädern, also mit Windkraftanlagen, könnten wir die Stromversorgung in Deutschland vollständig abdecken. Das heißt, das wäre so der goldene Weg aus deiner Sicht, um von fossilen Brennstoffen an der Stelle auch wirklich loszukommen?
Absolut. Wir können nicht nur die Stromversorgung voll abdecken, sondern auch eben diese Emissionen aus Gas, Öl und Wärme, die ja hauptsächlich in Gebäudeheizung fließen, in Prozessheizung und in Gebäudeheizung. Und wenn man an dem Gebäude selbst ansetzt und den Strom dort erzeugt und dann den Strom nicht nur für das Licht hernimmt, sondern eben auch für die Wärme und die Kälte, da kann man dann direkt den gesamten Energie, also unseren Primärenergieverbrauch von fossilen Energieträgern befreien. Deine Frage Photovoltaik und Windkraft für die Gebäude. Die Windkraft ist nicht gebäudegebunden und die will man ja eigentlich auch eher da haben, wo man nicht wohnt und lebt. Da sehe ich aber keinen Weg dran vorbei, denn Photovoltaik ist halt einfach nur, wenn die Sonne scheint, gut. Wogegen Wind eigentlich gerade dann meistens stark präsent ist, wenn eben keine Sonne oder nicht kein schönes Wetter ist. Und deswegen sage ich, braucht eigentlich jedes Dorf sein eigenes Windrad. Und wenn dann die Dächer mit Photovoltaik gepflastert sind und das Windrad die Energieversorgung für die Nicht-Sonnenzeiten übernimmt, dann kannst du wirklich 100% unserer Energie, die wir als Menschen brauchen, mit Wind und Sonne zur Verfügung stellen. Und dazu vielleicht auch noch ein kleiner Vergleich. Mein Wind ist ja auch nichts anderes als durch sonnenangetriebene Wärmeausgleich bzw. Luftbewegung der Atmosphäre. Aber wenn man die Energie der Sonne anschaut, könnte man mit einer Stunde Sonnenenergie, die von den 8700 Stunden im Jahr auf die Erde prasseln, kann man mit nur einer einzigen Stunde unseren gesamten Energiebedarf decken, den die Menschheit jetzt hat.
Und damit hast du quasi einen perfekten Cliffhanger gemacht zur nächsten Episode, wo wir uns dann genauer nochmal mit dem Thema Stromerzeugung beschäftigen werden. Bis dahin erstmal vielen Dank für die Einblicke.
Danke.
Dieser Podcast wurde präsentiert von Green Roggenkamp, Ihrem Partner für nachhaltige Gebäudetechnik.